ARD.
Oma hat 4 Katzen und 3 Hunde. Wie alt ist Oma? Das kennt man irgendwie so aus dem Alter, wenn man mal rumblödelt, ne? Aber das kann man wirklich nutzen, um natürlich klarzumachen, gibt es hier eine Verbindung? Kann man darauf antworten? Kinder bringen aber dann Erfahrungswerte mit, ne? Wo man dann sagt, ja, das ist vielleicht ein Einzelfall und so weiter. 12 kann ich in 5 und 6 zerlegen. Das ist schon ein bisschen rechnerischer. Aber auch das gibt Spielraum, diese Aufgabe. Ne? Wie komme ich dann auf 12? Jetzt vielleicht ein bisschen weiter noch. Wenn ich aus 9 plus 7 10 plus 8 mache, wird das Ergebnis 2 größer.
Jetzt müssen wir es aber auflösen.
Ja.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Spaß und Erfolg im Mathematikunterricht. Wie geht das? Das fragen wir heute in unserem Lunchtalk Soup and Science, eine gemeinsame Veranstaltung von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Ich bin Axel Dorloff und grüße Sie ganz herzlich. Viele kennen das aus ihrer eigenen Schulzeit. An Mathe scheiden sich die Geister. Manchen fällt es leicht, anderen ist es ein Graus. Gleichungen auflösen, mit Wahrscheinlichkeiten rechnen, Funktionen untersuchen. Aus deutscher Sicht ist der Mathematikunterricht ein Sorgenkind. Der aktuellen PISA-Studie zufolge liegt die mathematische Kompetenz der deutschen Schülerinnen und Schüler zwar im europäischen Durchschnitt, hat sich aber im Vergleich zu den Vorjahren deutlich verschlechtert. Woran liegt das? Und wie lässt sich das ändern? Dazu arbeitet Annette Kreuziger am Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik, IPN. Sie koordiniert dort QAMAT, ein Projekt, das die Unterrichtsqualität im Fach Mathematik verbessern soll. Hallo, Frau Kreuziger.
Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
Sehr gerne, wir freuen uns auch. Frau Kreuziger, blicken wir kurz auf Ihre eigene Schulzeit zurück. Was verbinden Sie mit dem Fach Mathematik?
Tatsächlich gibt es meistens 2 Pole als Antwort. Der eine Pol, dass man nicht so das Fach geliebt hat, gibt auch andere Begriffe dafür. Und bei mir ist es eher der andere Pol. Ich habe immer sehr viel Spaß in Mathematik gehabt, habe das sehr gerne gemacht, habe offensichtlich, wenn ich zurückblicke, Lehrerinnen, es waren tatsächlich Frauen, gehabt, die mich auch gefördert haben. Und insofern habe ich einen positiven Blick zurück. Also schon von der Grundstufe, Primarstufe sagt man heute, beginnend habe ich immer gern Mathematik gemacht. Also sowohl Rechnen als auch Problem lösen, als auch in Geometrie zeichnen oder Skizzen entwickeln, um ein Problem zu lösen. Also das habe ich sehr gern gemacht.
Sie sind noch zu DDR-Zeiten zur Schule gegangen. Würden Sie denn sagen, da ist eigentlich was wir hätten lernen sollen für heute, für unseren Mathematikunterricht, was vielleicht damals besser war oder ganz gut funktioniert hat?
Das ist ganz schwierig, jetzt nur von meiner Analyse zu bewegen. Was ich auf alle Fälle sehr gut erinnere, ist das System der Mathematik-Olympiaden. Die haben also in der Klasse begonnen, dann sind sie in der Schule weitergeführt worden, dann konnte man zum Kreis gehen, dann konnte man zum Bezirk gehen oder eben auch Gesamt-Berlin die Mathe-Olympiade belegen. Und da haben erstmal alle teilgenommen und dann gab es natürlich die Förderung entlang der Fähigkeiten. Und da habe ich auch dran teilgenommen und immer mit viel Spaß. Es gibt das jetzt schon seit ein paar Jahren mit dem Känguru-Wettbewerb, der von der Humboldt-Universität organisiert wird. Das hat nicht so sehr den Olympiade-Charakter, das hat den Charakter auch wieder in die Schulklassen zu bringen, dass sich jeder beteiligt. Also die Lehrerinnen und Lehrer, die das machen, geben also die Aufgaben den Kindern oder auch später werden die im Unterricht noch genutzt. Also das gibt schon so ein paar Sachen, die da, glaube ich, auch fortgeführt sind.
Sie haben die Mathematik dann fortgeführt, indem Sie es studiert haben, das Fach. Das heißt, es hat Ihnen auch in Ihrem Berufsleben dann erstmal eine entscheidende Rolle gespielt.
Ja, ich bin 27 Jahre lang Mathematik-Physiklehrerin gewesen und habe das gerne gemacht. In verschiedensten Bezirken Berlins mit den unterschiedlichsten Herausforderungen, was die Schülerinnen und Schüler auch betroffen hat. Und am Ende meiner Lehrertätigkeit war ich im 2. Bildungsweg. Und dort, muss ich sagen, habe ich noch mal viel für mich gelernt, warum Kinder und Jugendliche vielleicht auch im ersten Bildungsgang nicht so die Mathematik mögen oder nicht durchkommen oder sie nicht verstehen. Denn das sind junge Erwachsene, die nochmal Abitur machen und die fragen natürlich sehr, sehr konkret nach. Warum ist es so? Warum muss ich das tun? Wie kann ich Verknüpfungen finden, um das sozusagen Verständnis auch globaler anzulegen und so weiter? Das sind junge Erwachsene, die sehr viel reflektierter, glaube ich, sind. Aber das kann man mit Schülerinnen und Schülern auch hinbekommen mit bestimmten Lehr- und Lernmethoden.
Ja. Bei mir war es übrigens ähnlich. Ich hatte auch Spaß an Mathematik in der Schule. Ich glaube aber, dass unsere Erfahrungen da nicht repräsentativ sind. Ganz im Gegenteil, der Matheunterricht, ich habe es gerade schon gesagt, gilt in Deutschland als Sorgenkind in den PISA-Studien. Die Wissenschaft spricht vom Problem der niedrigen Kompetenzstände. Das habe ich auch bei Ihnen gelesen, dass hinreichend bekannt sei. Nur knapp die Hälfte der Jugendlichen erreichen die Regelstandards der Kultusministerkonferenz. Woran liegt das?
Ist auch wieder sehr schwer. Es wird natürlich dazu auch geforscht und herausgefunden. Ich glaube, dass oftmals natürlich, Sie haben die Lehrerinnen und Lehrer schon angesprochen, da gibt es ganz, ganz viele engagierte, ganz, ganz viele tolle Unterrichte, möchte ich vorausschicken. Und dennoch, glaube ich, gibt es einige Probleme in der Vermittlung oder in der Darstellung von Unterrichtsmaterialien, um die Kinder zum eigenständigen Denken zu befördern. Oftmals gibt es schon auch zu viel redundantes Üben. Es muss geübt werden in der Mathematik. Regeln müssen eingehalten werden. Aber wir wollen das nicht alles mechanisch sein lassen, sondern diese Dinge wie forschendes Lernen, Bezüge zur Umwelt, Denkbewegungen bei den Kindern und Jugendlichen anregen, bringen mit unserem QAMAT-Programm.
Da kommen wir auch später noch drauf zu und vertiefen das noch, das QAMAT-Programm. Die Studie, die PISA-Studie sagt auch, Ängstlichkeit und Unsicherheit im Unterricht nehmen zu. Was, Sie haben jetzt schon ein paar Sachen angedeutet, aber was ist das Problem im Matheunterricht? Ist es das Routinemäßige? Ist es der Fakt, dass echte Denkprozesse fehlen oder wie würden Sie es beschreiben?
Also ich glaube, im Mathematikunterricht ist es ja sehr, sehr speziell und die Fähigkeiten und Kompetenzen sind zunächst unterschiedlich. Aber sozusagen auf alle in einer Klasse einzugehen, das ist die Herausforderung für die Lehrkräfte. Und diese PISA-Studie, die Sie jetzt ansprechen, ist die, die nach Corona kam. Und da gibt es natürlich noch viele, viele andere Faktoren, die gesellschaftlich in diese Zeit, in diese Schulzeit gefallen sind, wo die Kinder und Jugendlichen nicht vor Ort waren. Ich glaube, das ist noch eine Ausprägung, wo dann natürlich auch Ängstlichkeit und Unzufriedenheit eine Rolle gespielt hat. Und wir wissen ja auch, dass es in den Familien schwer war, viele dieser Dinge aufzufangen.
Frau Kreuziger, QAMAT, mit dem Projekt suchen Sie quasi, so haben wir es auch genannt, die Formel für einen besseren Matheunterricht. Erzählen Sie erstmal, was ist das für ein Projekt? Was wird da konkret beforscht?
Also QAMAT ist zunächst ein Projekt, was von der Kultusministerkonferenz, von der KMK gefördert wird. Es ist ein langer Aushandlungsprozess vorangegangen, bis wir 2023 gestartet sind, um zu schauen, was sozusagen die Länder brauchen wollen und was die Wissenschaft anbieten kann. Also wir sind ein Wissenschaft-Praxis-Programm, darauf legen wir sehr, sehr viel Wert. Die Dinge, die jetzt in QAMAT eingehen, die haben eine mindestens 12-jährige erfahrungsbasierte, forschungsbasierte Möglichkeit der Erprobung hinter sich und werden jetzt dann in diese Qualifizierungs- und Fortbildungsmodule gebracht, gehe ich noch drauf ein. Und dahinter stecken ungefähr 60 Personen, also 12 Standorte von Hochschulen mit Mathematikdidaktikern und Didaktikern, die sich zusammengefunden haben, auch entsprechende Prinzipien, ich weiß, da kommen wir auch noch später dazu, zu formulieren. Und wir haben eine QAMAT-Leitung, die möchte ich an der Stelle nennen, Professor Susanne Prediger, Professor Christoph Selter und Professor Hans-Anand Pant, die dem vorstehen und natürlich damals mit der KMK auch die Dinge ausgehandelt haben. Wir sind mit 15 beteiligten Ländern unterwegs. Wir haben in 2023 die Qualifizierung der Multiplizierenden, nennen wir sie, begonnen. Das sind ungefähr 370 Multiplizierende aus all den 15 Ländern, die also von den Modulverantwortlichen, das sind die genannten Professorinnen und Professoren, unterrichtet werden und entsprechend dann in der nächsten Ebene, in der Fortbildungsebene, das weitergeben an die Lehrkräfte in den Ländern. Und wir wollten in der ersten Phase, jetzt im ersten Jahr, mit 1000 Schulen beginnen. Wir haben 1600 Schulen, was uns ein wichtiges Zeichen ist. Die Schulen nehmen immer ungefähr mit 3 bis 4 Lehrkräften teil. Und das erreicht zu haben bei dem Lehrkräftemangel zeigt, dass also viele Schulleitungen auch darauf Wert legen, dass man trotz dieses Mangels, der da ist, an der Qualitätsverbesserung und der gemeinsamen Qualitätsentwicklung arbeitet. Und geforscht wird zum Beispiel auf der multiplizierenden Ebene, was nehmen die Multiplizierenden mit von den Qualifizierungen durch die Professoren, wie wenden sie es an, wie können sie die Prozesse verstehen. Bei den Lehrkräften ist es, was machen diese Lehrkräfte, wo stehen die Lehrkräfte im Kontext ihrer eigenen Unterrichtsentwicklung, wo kann man unterstützen, um dann eben halt, wie es im Titel heißt von Quamat, die entsprechende Qualität des Unterrichts zu entwickeln, sagen wir immer.
Eine Formel für besseren Matheunterricht. Danach suchen wir heute in unserem Lunchtalk Soup and Science, eine Kooperation von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Ich bin Axel Dorloff und mein Gast ist die Mathematikerin Annette Kreuziger vom Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik, IPN. Sie koordiniert dort das Projekt QAMAT. Sie haben von den 5 Quamat-Prinzipien gesprochen.
Ja, ja.
Können Sie uns das näher erläutern? Was ist sozusagen entscheidend für diesen Weg?
Ja, das ist auch ein längerer Aushandlungsprozess mit diesen Mathematikdidaktikern und Didaktikern von den 12 Hochschulen. Man hätte mehr, man hätte weniger nehmen können. Es sind dann diese 5 geworden. Als erstes ganz wichtig die Verstehensorientierung. Also um Konzepte, Strategien und Verfahren grundzulegen, um damit umzugehen. Ein ganz wichtiges Prinzip ist die kognitive Aktivierung, also um die Schülerinnen und Schüler, ich habe es vorhin schon angedeutet, wirklich zum Denken im Mathematikunterricht zu bringen und damit natürlich auch wieder das Verstehen zu befördern.
Sie können das gerne auch mal mit einem ganz konkreten Beispiel klar machen, was Sie mit dieser kognitiven Aktivierung meinen.
Ja, indem man Aufgaben stellt, die also so sind, dass die Schüler angeregt werden zu denken. Und ich will ja gar nicht zunächst von Spaß reden, aber dadurch entwickelt sich auch Spaß, weil Sie vorhin danach gefragt haben. Ich könnte dazu ein ganz kleines Beispiel geben aus dem Primarbereich, die sogenannten Quatschgeschichten. Das ist ein Prinzip, was auch länger entwickelt wurde von einigen Mitwirkenden hier. Und da wird eigentlich nur gefragt, stimmt das Erzählte? Also das ist ein ganz kleiner Input für die Kinder, um dann daraus Vorstellungen für die Kinder zu entwickeln, Rechenwege zu überdenken und entsprechend natürlich dann auch antworten zu können, ob es stimmt oder nicht. Und da lese ich wirklich mal 3 vor, damit klar ist, wie kurz und bündig die sind. Oma hat 4 Katzen und 3 Hunde. Wie alt ist Oma? Das kennt man irgendwie so aus dem Alter, wenn man mal rumblödelt, ne? Aber das kann man wirklich nutzen, um natürlich klarzumachen, gibt es hier eine Verbindung, kann man darauf antworten. Kinder bringen aber dann Erfahrungswerte mit, ne? Wo man dann sagt, ja, das ist vielleicht ein Einzelfall und so weiter. 12 kann ich in 5 und 6 zerlegen. Das ist schon ein bisschen rechnerischer. Aber auch das gibt Spielraum, diese Aufgabe. Ne? Wie komme ich dann auf 12? Jetzt vielleicht ein bisschen weiter noch. Wenn ich aus 9 plus 7 10 plus 8 mache, wird das Ergebnis 2 größer.
Jetzt müssen Sie es auch auflösen.
Ja. Das fällt uns vielleicht nicht schwer, aber ich habe ja gesagt, das ist aus dem Primarbereich und ich kann jetzt nicht genau sagen, wo es angesiedelt ist in der Klassenstufe, aber man kann sich vorstellen, ziemlich am Anfang, wo es noch um die Zehner geht. Und insofern, das sind so ganz kleine Sachen und wir wissen jetzt schon von den Multiplizierenden, wo das ja auch alles erprobt wird, dass tatsächlich das unheimlich anregt, schon bei den Multiplizieren, die ja Lehrkräfte sind. Ne? Wir probieren alles auch immer aus und lassen uns das spiegeln. Das ist vielleicht nochmal so ein interessantes Grundprinzip von der Verbindung von Wissenschaft und Praxis. Die Materialien sind lange vorhanden, werden immer weiterentwickelt von den Professoren und dann bringen wir sie aus. Also in der ersten Stufe zu den Multiplizieren als Qualifizierung. Dann nehmen diese und kriegen Praxisaufgaben, um das zu erproben. Diese Multiplizieren sind selber auch noch Lehrkräfte und geben einen Spiegel zurück. Und das passiert in mehreren Schleifen, das passiert dann auf der Lehrerebene auch, bis also so knackige zum Beispiel, wie jetzt vorgelesene Quatschgeschichten entstehen. Und diese Quatschgeschichten haben den Vorteil, dass sie bis hoch in die Sekundarstufe geführt werden können. Ich kann das also auch so formulieren, dass ich Anregungen gebe in der 7., 8. Klasse, selbst denke ich auch im Abitur, da ist es dann nur komplexer formuliert mit den mathematischen Hintergründen. Und das ist was sehr Schönes, das kriegen wir schon zurückgespiegelt.
Aber das ist das Ziel, dieses andere Nachdenken, komplexere Nachdenken über Mathematik. Aber jetzt anders gefragt, gab es das nicht schon immer? Ich meine, die Textaufgaben hatten wir doch immer schon, auch schon in meiner Mathearbeit in der dritten oder vierten Klasse. War das nicht auch eine Form von Nachdenken über Mathematik oder ist das jetzt nochmal eine besondere Form?
Das stimmt, aber gerade bei Textaufgaben weiß ich aus meiner eigenen Unterrichtszeit und ich war auch Fortbildnerin, auch aus Gesprächen mit anderen Lehrkräften, die ich in der Fortbildung hatte, gerade Textaufgaben sind ja sehr schwierig für viele. Und wir wollen ja mit diesen Dingen dahin führen, dass Textaufgaben gut gelöst werden können. Oftmals war es ja so, bei Ihnen vielleicht nicht und bei mir auch nicht, wir haben andere Erfahrungen mit Mathematik, dass viele Kinder und Jugendliche ja das so bekommen haben und dann schon gescheitert sind, herauszusuchen, was sind die wichtigsten Informationen, was kann ich kombinieren oder was ich vorhin sagte, zu einer Textaufgabe eine Skizze zu machen, um sich eine Vorstellung zu bereiten. Und das wollen wir anlegen, das wollen wir weiter vertiefen und auch in unseren Qualifizierungen und Fortbildungen anlegen.
Sie waren aber, als Sie das Beispiel brachten, bei den 5 Quamat-Prinzipien.
Genau. Ja, ein weiteres Prinzip ist die Lernenorientierung. Die ist ja jetzt mit den Quatschgeschichten auch schon so ein bisschen illustriert worden. Und auch mit den Quatschgeschichten illustriert worden ist die Kommunikationsförderung. Es ist ganz, ganz wichtig, über Mathematik zu reden. Es ist wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen untereinander reden, sich darüber Klarheit verschaffen, die Begriffe zu verwenden, beziehungsweise auch für die Lehrkräfte zu hören von ihren Schülerinnen und Schülern, um dann zu wissen, wo sind die Knackpunkte, wo kann ich drauf eingehen, wo kann ich also entsprechend das Lernen besser lenken durch andere Aufgaben, durch andere Hilfen und so weiter. Also das sind dann jetzt zusammengefasst Verstehensorientierung, Durchgängigkeit, kognitive Aktivierung, Lernenorientierung und Kommunikationsförderung, die 5 Prinzipien, auf die man sich geeinigt hat. Und wenn Sie die hören, dann kann man sagen, die könnten auch für andere Unterrichtsfächer zutreffen. Das sind ja didaktische Prinzipien, die jetzt hier sozusagen in den Kern gestellt wurden, natürlich bei uns für die Mathematik.
Was sind für Ziele damit verbunden? Sie haben das teilweise schon gesagt, aber wo soll es hingehen?
Es soll dahin gehen beim großen KMK-Quamat-Projekt, dass wir ein Drittel der Lehrerinnen und Lehrer erreichen wollen, damit die Schülerinnen und Schüler. Es sind also 10.000 Schulen, die dieses Programm in 10 Jahren durchlaufen mögen. Mit der jetzt schon genannten Zahl, dass wir im ersten Jahr mehr als 1.000 haben, sind wir recht optimistisch, wissen aber, dass natürlich immer wieder dafür geworben wird. Bei solchen Projekten kommen erst die Engagierten und Aktiven auch, die sich melden. In manchen Ländern wird das auch gesteuert, dass Schulen benannt werden, die mitmachen. Das möchten wir aber dann auch immer in Verbindung sehen, dass man darüber spricht, wie das gelingen kann. Und das Ziel ist, dass sich dadurch natürlich wirklich der Mathematikunterricht verbessert. Wir wissen, dass es nicht im ersten, zweiten, dritten Jahr messbar sein wird, aber es wird durch die Beforschung auch Anhaltspunkte geben können, sodass wir uns auch vorgenommen haben, in der ersten Phase von Quamat bis 2028 wird nochmal evaluiert, geschaut und all die Dinge, die noch notwendig sind, in die zweite Phase dann mit 2033 mit reingenommen. Und wir machen das immer sehr eng mit den Schulen und den Ländern. Und diese Organisation läuft über Landesverantwortliche und Landeskoordinierende, die wir ständig im Gespräch haben, ständig sind wir im Austausch und die werden uns auch immer ihre Zielvorstellungen benennen, um dann entsprechend auch nicht ein starres Programm zu haben, sondern den Bedarfen nach justieren zu können. Es ist das größte im Moment Programm für Mathematik.
Inwieweit wird es auch schon in den Ländern Berlin und Brandenburg ausprobiert?
Auch, die sind auch dabei.
Ja.
Also wir haben 15, eins ist nicht dabei, das ist Thüringen und Berlin und Brandenburg ist auch sehr aktiv, hat auch genau gemeldet, dass es schon im ersten Jahr so gut ankommt, dass noch nachqualifiziert werden soll. Also es ist gewünscht, dass noch mehr Multiplizierende in diesem Programm sind. Die sind für uns ja ganz wichtig, um das dann in die Länder zu bringen, weil wir können vom DZM aus, IBN ist die Organisationseinheit, wir können das ja nicht alles selber machen. Und insofern ist es auch wichtig, dass wir da immer wieder auch auch Qualitätsaustausche haben und, wie ich schon sagte, nachsteuern können.
Und in diesen Praxisschritt zu gehen, geht das denn eigentlich mit den herkömmlichen Mathematikbüchern, die man bisher benutzt? Oder braucht es da jetzt eigentlich neue Unterrichtsmaterialien?
Also wir arbeiten ja mit unseren eigenen Materialien, die erstellt wurden, die schon langfristig auch geprobt werden und jetzt noch vervollkommnet werden, auch durch diese Rückschleifen und durch die Multiplizierenden. Und da sprechen Sie was sehr Wichtiges an. Natürlich, wenn man auch anders arbeiten möchte, wie wir das also anlegen, ist es nicht immer kompatibel zu den Schulbüchern. Und das, denke ich, ist aber jetzt ein Prozess, da auch zu gucken. Da sind wir jetzt nicht als erstes dran, aber wir haben das schon auch besprochen und werden das auch als ein wichtiges Momentum nehmen, um die Lehrkräfte dann auch darüber zu unterstützen mittels neuer Lehrbücher.
Ich habe bezüglich des Ziels von Qamat eine Formulierung gelesen, da würde ich gerne mal nachfragen. Reduktion des Zusammenhangs von sozialem und sprachlichem Hintergrund zu mathematischen Kompetenzen. Was meint das genau?
Das meint, dass wir also davon ausgehen, dass alle Kinder und Jugendlichen die Chance haben können, zum Beispiel die Verstehensorientierung besser für sich dann zu haben. Also anders formuliert, jedes Kind hat Potenzial, in Mathematik nicht dort zu verharren, auch nicht, weil es in einem sozial besonderen Umfeld lebt, sondern sozusagen durch Materialien, durch Förderung, durch entsprechende Lehrkräfteangebote, durch die Unterrichtsentwicklung an sich. Und da ist uns auch noch ein Schritt wichtig. Ich hatte ja, glaube ich, schon gesagt, dass in diesen Schulnetzwerken immer 3 bis 5 Lehrkräfte aus einer Schule sind. Große Schulen haben weitaus mehr Lehrkräfte. Und wir haben noch diese Transferleistung in die Schule. Das heißt also, die Lehrkräfte, die in den Fortbildungen sind, bekommen auch Anregungen, wie könnt ihr es zu euren Kollegen bringen, wie könnt ihr es in die Fachschaften bringen. Und das würde ja gerade solche Schulen, die Sie jetzt im Blick hatten, ganz besonders nochmal für die Notwendigkeit, also die Notwendigkeit in Angriff zu nehmen, das entsprechend sowas auch in den Schulen zu besprechen und dann dieser These, dass jedes Kind Mathematik verstehen kann und angeregt werden kann. Wir sagen immer, jedes Kind muss die Chance bekommen, das auch tun zu können.
Sie haben gesagt, es wird in 15 Bundesländern bereits ausprobiert. Es gibt auch erste Rückmeldungen, dass es gut funktioniert oder positive Rückmeldungen. Wo liegen denn jetzt die Herausforderungen?
Die Herausforderungen liegen tatsächlich darin, die Lehrkräfte, das ist ja unsere Ebene, wo das dann in die Schulen fließt, so gut fortzubilden, so gut zu einem Team schaffen, so gut in Schulnetzwerk Arbeit zu machen, dass die untereinander, die Schulen auch sich austauschen. Weil man hat ja manchmal die Effekte, die eine Schule ist sehr gut aufgestellt, hat bessere Ergebnisse, eine Schule ist in unmittelbarer Nachbarschaft und hat das nicht. Und da sozusagen zu forschen, miteinander zu reden und sich auch zu unterstützen, wäre gut. Und die Herausforderung insgesamt für das Projekt ist natürlich tatsächlich, das so gut anlaufen zu lassen, dass die Lehrkräfte, erstmal die Länder den Mehrwert sehen und dass entsprechend dann auch wieder Qamat-Schulen und Lehrkräfte gewonnen werden können. Und was ganz wichtig ist noch zu erwähnen, die Qamat-Schulleitungen sind auch sehr entscheidend, nämlich sie müssen ja ermöglichen, ne, dass die Lehrkräfte zu einer Fortbildung gehen. Nicht in jedem Land sind es 6 Präsenzveranstaltungen im Schuljahr, aber doch in vielen. Dazwischen sind die Reflexionsphasen, von denen ich schon sprach, die sind dann auch digital. Aber dennoch müssen sie das ermöglichen, Freiräume schaffen und sie müssen auch, und gute Schulleiter, die auf Innovation aus sind, machen das auch, innerhalb der Schule in Gesamtkonferenzen berichten lassen, vielleicht die Mathematik-Fachkonferenz auch nochmal in dieser ersten Phase eine besondere Bedeutung zukommen lassen, dass sie nicht nur 3 Stunden, sondern auch 4 oder 5 Stunden tagen können, dafür vielleicht eine andere Verpflichtung weniger haben in der Schule. All das sind die Voraussetzungen, die natürlich die Qamat-Schulleitung im Blick haben können und sollten. Und wir unterstützen jetzt wieder von unserer DZM-Ebene, vom IPN, dass wir schon im Frühjahr jetzt für Qamat-Schulen mit den Professoren und Professoren digitale Schalten angeboten haben. Das waren erstmal Informationen, wo sie nochmal von uns direkt auch etwas bekommen haben und wo sie uns auch nochmal fragen konnten. Und da haben wir schon 75% der Quamat-Schulleitung erreicht. Das fanden wir sehr gut. Eine zweite Herausforderung wird sein, dass die Schulleitungen tatsächlich auch unterstützt werden in ihren Strukturen der Länder. Und das sind die Schulaufsichten. Also auch Schulaufsichten müssen das mittragen, wenn es einen Langzeit- und nachhaltigen Effekt haben soll. Und da haben wir aber auch schon positive Reaktionen, dass Schulleitungen sich auch wünschen, da nochmal direkt informiert zu werden, in Austausch kommen und da auch ein Partner sind. Also Sie merken, es sind sehr viele Netzwerke, die wir haben, und meine Aufgabe mit meiner Kollegin ist eben tatsächlich immer in die Länder zu kommunizieren und frühzeitig auch zu besprechen, falls es Herausforderungen gibt, die ich jetzt nicht benennen kann, weil das ist sehr unterschiedlich in den Ländern.
Frau Kreuziger, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Danke. Zu Gast im Soup & Science Annette Kreuziger vom Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik, IPN. Sie koordiniert dort QAMAT, ein Projekt, das die Unterrichtsqualität im Fach Mathematik verbessern soll. Unser Gespräch können Sie in der ARD-Audiothek nachhören. Danke fürs Zuhören. Ich bin Axel Dorloff.
Wissenswerte, ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.